Kapitel 28 – Treue in der Erfahrungsstunde. Der Herr hat mir gezeigt, dass die Sabbathalter großes Interesse an ihren Versammlungen haben und bemüht sein sollten, sie so interessant wie möglich zu gestalten. Es ist sehr notwendig, mehr Interesse und Einsatz in dieser Richtung zu zeigen. Alle sollten etwas für den Herrn zu sagen haben, und sie werden gesegnet werden. Ein Buch der Erinnerung wird über die geschrieben, die nicht die Versammlungen verlassen, sondern oft miteinander sprechen. Die übrigen sollen durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses überwinden. Manche erwarten, allein durch das Blut des Lammes zu überwinden, ohne dass sie selbst eine besondere Anstrengung unternehmen. Ich sah, dass Gott uns aus Gnaden die Macht der Rede gegeben hat. Er hat uns eine Zunge gegeben, und wir sind ihm für ihren Gebrauch verantwortlich. Wir sollten Gott mit unserem Mund verherrlichen, zu Ehren der Wahrheit und seiner unendlichen Gnade sprechen und mit dem Wort unseres Zeugnisses durch das Blut des Lammes überwinden. Wir sollten nicht zusammenkommen, um still zu bleiben. Gott gedenkt nur derer, die sich versammeln, um von seiner Ehre und Herrlichkeit zu sprechen und von seiner Macht zu erzählen. Auf solchen wird der Segen Gottes ruhen, und sie werden gestärkt werden. Wenn alle so lebendig wären, wie sie sein sollten, würde keine kostbare Zeit verschwendet, und es wäre kein Tadel wegen langer Gebete und Ermahnungen nötig. Die ganze Zeit würde durch kurze, zum Wesentlichen kommende Zeugnisse und Gebete ausgefüllt werden. Bittet, glaubt und empfangt. Der Herr wird zu viel genarrt, es werden zu viele Gebete, die keine Gebete sind, zu viele unnütze, sinnlose Bitten dargebracht, die die Engel ermüden und Gott missfallen. Zuerst sollten wir unseren Mangel fühlen und dann Gott um das bitten, was wir nötig haben, und glauben, dass er es uns gibt, noch während wir ihn darum bitten. Dann wird unser Glaube wachsen, und alle werden erbaut. Die Schwachen werden gestärkt. Der Blick der Entmutigten und Verzagten wird nach oben gelenkt, und sie werden dazu geführt zu glauben, dass Gott all denen ein Vergelter sein wird, die ihn ernsthaft suchen. Manche halten sich in den Versammlungen zurück, weil sie nichts Neues zu sagen haben und immer dasselbe wiederholen müssen, wenn sie sprechen. Ich sah, dass das im Grunde nur Hochmut war. Gott und die Engel sind bei den Zeugnissen der Heiligen zugegen, sie haben Wohlgefallen daran und werden durch die allwöchentlich wiederholten Zeugnisse verherrlicht. Der Herr liebt Einfachheit und Demut, aber es missfällt ihm, und die Engel sind betrübt, wenn bekenntliche Erben Gottes und Mieterben Jesu die köstliche Zeit in ihren Versammlungen unnütz verstreichen lassen. Wenn die Geschwister so weit wären, wie sie sein sollten, wären sie nicht in Verlegenheit, etwas zur Ehre Jesu sagen zu können, der für ihre Sünden auf Golgatha am Kreuz hing. Wenn sie mehr danach trachteten, sich die Herablassung Gottes, der seinen geliebten Sohn für unsere Sünden und Übertretungen dahingab, klarzumachen und sich die Leiden und Angst Jesu vorzustellen, die er erduldete, um den schuldigen Menschen einen Weg zu bahnen, auf dem sie entfliehen, Vergebung erlangen und leben können, wären sie eher bereit, Jesus zu preisen und zu verherrlichen. Sie könnten nicht schweigen, sondern würden voll Lob und Dank von seiner Herrlichkeit und Macht erzählen. Der Segen Gottes würde auf ihnen ruhen, wenn sie das täten. Selbst wenn in der Zeugnisstunde dieselbe Sache wiederholt erzählt wird, wird Gott verherrlicht. Der Engel zeigte mir jene, die nicht aufhören, Tag und Nacht zu rufen, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger. Eine fortwährende Wiederholung, sagte der Engel, und doch wird Gott dadurch verherrlicht. Wenn wir auch immer wieder dasselbe erzählen, so ehrt es doch Gott und zeigt, dass wir für seine Güte und Gnade nicht unempfindlich sind. Ich sah, dass die Namenskirchen gefallen sind, dass Gleichgültigkeit und Tod in ihrer Mitte herrschen. Wenn sie dem Wort Gottes folgten, so würde es sie demütigen, aber sie erheben sich über das Werk des Herrn. Wenn sie sich versammeln, ist es zu demütigend für sie, dieselbe einfache Geschichte von der Güte Gottes zu wiederholen. Sie suchen etwas Neues, etwas Großes, damit ihre Worte den Ohren der Menschen gefallen möchten, und deshalb verlässt sie der Geist Gottes. Wenn wir dem einfachen Weg der Bibel folgen, so werden wir das Wirken des Heiligen Geistes verspüren. Wenn wir der einfachen Wahrheit folgen, wird alles friedlich und einträchtig sein. Wenn wir vollständig von Gott abhängig sind, werden wir nicht in Gefahr kommen, dass die bösen Engel uns etwas anhaben können. Nur wenn sich Seelen über den Geist Gottes erheben und in ihrer eigenen Kraft vorangehen, hören die Engel auf, über sie zu wachen, und sie sind dann den Angriffen Satans ausgesetzt. Im Wort Gottes sind Pflichten niedergelegt, deren Beobachtung das Volk Gottes demütig macht, es von der Welt scheidet und vor dem Abfall bewahrt, wie er in den Namenskirchen stattgefunden hat. Die Fußwaschung und das Abendmahl sollten häufiger gefeiert werden. Jesus hat uns das Beispiel gegeben und uns geboten, zu handeln wie er. Ich sah, dass sein Beispiel so genau wie möglich befolgt werden sollte. Die Geschwister haben aber bei der Fußwaschung nicht immer so verständig gehandelt, wie sie sollten, und Verwirrung war die Folge. Sie sollte an neuen Orten mit Sorgfalt und Weisheit eingeführt werden, besonders dort, wo die Leute mit dem Beispiel und den Lehren unseres Herrn über diesen Punkt nicht genau bekannt sind und ein Vorurteil dagegen haben. Viele aufrichtige Seelen sind durch den Einfluss früherer Lehrer, zu denen sie Vertrauen hatten, mit Vorurteil gegen diese einfache Pflicht erfüllt. Sie sollte ihnen daher zu geeigneter Zeit und auf die richtige Weise vorgeführt werden. Es ist kein Beispiel im Wort gegeben, dass Brüder den Schwestern die Füße waschen sollten, aber es gibt ein Beispiel für Schwestern, den Brüdern die Füße zu waschen. Maria wusch die Füße Jesu mit ihren Tränen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Siehe! Ich sah, dass der Herr Schwestern erlaubt hat, die Füße der Brüder zu waschen, und dass es in Übereinstimmung mit dem Evangelium war. Alle sollten mit viel Verständnis handeln und die Fußwaschung nicht zu einer öden Zeremonie machen. Der heilige Gruß, der in dem Evangelium Jesu Christi vom Apostel Paulus erwähnt wird, sollte immer in seinem wahren Charakter erkannt werden. Es ist ein heiliger Kuss. Er sollte als ein Zeichen der Gemeinschaft unter christlichen Freunden angesehen werden, wenn sie weggehen oder nach einer Trennung von Wochen oder Monaten wieder zusammenkommen. In sagt Paulus, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. In demselben Kapitel sagt er aber auch, meidet allen bösen Schein. Es kann keinen bösen Schein geben, wenn der heilige Kuss zu rechter Zeit und am rechten Ort gegeben wird. Ich sah, dass die starke Hand des Feindes gegen das Werk Gottes gerichtet ist und dass die Hilfe und Kraft eines jeden, der die Sache der Wahrheit liebt, in Anspruch genommen werden sollte. Sie sollten großes Interesse daran zeigen, die Hände derer hochzuhalten, die die Wahrheit verkündigen und durch ihre beständige Wachsamkeit den Feind aus dem Feld schlagen. Alle sollten in dem Werk einmütig wie ein Mann stehen. Alle Tatkraft der Seele sollte geweckt werden, denn was getan werden soll, muss schnell geschehen. Dann sah ich den dritten Engel. Mein begleitender Engel sagte, furchtbar ist sein Werk. Schrecklich ist seine Mission. Er ist der Engel, der den Weizen vom Unkraut scheidet und den Weizen für die himmlische Scheune bindet oder versiegelt. Diese Dinge sollten alle Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen. Kapitel 28, die dritte Engelsbotschaft. Als der Dienst Jesu im Heiligen zu Ende war, er in das Allerheiligste ging und vor der Bundeslade stand, die das Gesetz Gottes enthielt, sandte er einen anderen mächtigen Engel mit einer dritten Botschaft zur Erde. Ein Pergament wurde dem Engel in die Hand gegeben. Als er in Macht und Majestät zur Erde niederstieg, verkündigte er eine furchtbare Warnung mit der schrecklichsten Drohung, die je an Menschen erging. Diese Botschaft war dazu bestimmt, die Kinder Gottes zu warnen, indem sie ihnen die Stunde der Versuchung und Angst zeigte, die ihnen bevorstand. Der Engel sagte, sie werden in einen heftigen Kampf mit dem Tier und seinem Bild geführt werden. Ihre einzige Hoffnung auf ewiges Leben besteht darin, dass sie standhaft bleiben. Obgleich ihr Leben auf dem Spiel steht, müssen sie doch an der Wahrheit festhalten. Der dritte Engel schließt seine Botschaft mit folgenden Worten: Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Als er diese Worte wiederholte, wies er auf das himmlische Heiligtum hin. Die Gedanken aller, die diese Botschaft von Herzen annehmen, sind auf das Allerheiligste gerichtet, wo Jesus vor der Bundeslade steht und seine letzte Fürsprache für alle jene einlegt, für die noch Gnade vorhanden ist, und für solche, die unwissend das Gesetz Gottes übertreten haben. Diese Versöhnung gilt sowohl für die gerechten Toten als auch für die lebenden Gerechten. Es schließt alle ein, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, die aber, da sie das Licht über das Gesetz Gottes noch nicht empfangen hatten, unwissend gesündigt haben, indem sie seine Vorschriften übertraten. Nachdem Jesus die Tür zum Allerheiligsten geöffnet hatte, erhielt das Volk Gottes Licht über den Sabbat, und wie die Kinder Israel vor Alters wurde es geprüft, um zu sehen, ob es das Gesetz Gottes halten würde. Ich sah den dritten Engel aufwärts weisen und den Enttäuschten den Weg zum Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums zeigen. Wenn sie durch den Glauben in das Allerheiligste eintreten, finden sie Jesus, und aufs Neue sprießen Hoffnung und Freude auf. Ich sah, wie sie zurückblickten auf die Vergangenheit von der Verkündigung der Wiederkunft Jesu an bis zur Erfahrung, als die Zeit im Jahr 1844 verstrich. Sie sehen ihre Enttäuschung erklärt. Freude und Sicherheit beseelen sie wieder. Der dritte Engel hat die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft erleuchtet, und sie wissen, dass Gott sie tatsächlich durch seine wunderbare Vorsehung geführt hat. Es wurde mir gezeigt, dass die übrigen Jesus in das Allerheiligste nachfolgten, die Bundeslade und den Gnadenthron sahen und von ihrer Herrlichkeit gefesselt wurden. Jesus hob dann den Deckel der Bundeslade auf, und siehe da, da waren die Steintafeln, mit den 10 Geboten darauf geschrieben. Sie lesen die lebendigen, göttlichen Aussprüche, fahren aber mit Zittern zurück, wenn sie das 4. Gebot unter den 10 heiligen Vorschriften von einem Kranz der Herrlichkeit umgeben und mit hellerem Licht als die übrigen 9 beleuchtet sehen. Sie finden dort nichts, was sagen würde, dass der Sabbat abgeschafft oder auf den ersten Tag der Woche verlegt worden wäre. Das Gebot lautet noch ebenso, wie es von der Stimme Gottes in feierlicher Majestät auf dem Berg gesprochen wurde, als die Blitze zuckten und die Donner rollten. Es ist noch immer so, wie es mit seinem eigenen Finger auf die Steintafeln geschrieben wurde: 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Sie sind erstaunt, wenn sie die Sorgfalt sehen, mit der die 10 Gebote behandelt werden. Sie sehen sie in der Nähe Jahwes niedergelegt, überschattet und beschützt von seiner Heiligkeit. Sie sehen, dass sie das 4. der 10 Gebote mit Füßen getreten und einen Tag gehalten haben, der von den Heiden und Papisten weitergegeben worden ist, statt des von Jahwe geheiligten Tages. Sie demütigen sich vor Gott und beklagen ihre vergangenen Übertretungen. Ich sah das Räucherwerk im Räuchergefäß aufgehen, als Jesus ihre Bekenntnisse und Gebete seinem Vater darbrachte. Als der Rauch aufstieg, ruhte ein helles Licht auf Jesus und auf dem Gnadenthron. Die ernsten, betenden Menschen, die beunruhigt waren, weil sie entdeckt hatten, dass sie Übertreter des Gesetzes Gottes waren, wurden gesegnet. Ihre Angesichter leuchteten in Hoffnung und Freude auf. Sie nahmen an dem Werk des dritten Engels teil und erhoben ihre Stimmen, um die ernste Warnung zu verkündigen. Zuerst nahmen nur wenige sie an, doch die Treuen fuhren energisch fort, die Botschaft zu verkündigen. Dann sah ich, dass viele die Botschaft des dritten Engels von Herzen annahmen und gemeinsam mit denen verkündigten, die zuerst die Warnung gegeben hatten. Sie ehrten Gott, indem sie seinen geheiligten Ruhetag hielten. Viele, die die dritte Botschaft von Herzen annahmen, hatten keine Erfahrung mit den zwei früheren Botschaften gemacht. Satan wusste dies, und sein böses Auge war darauf gerichtet, sie zu stürzen. Aber der dritte Engel verwies sie auf das Allerheiligste, und jene, die eine Erfahrung auch mit den vergangenen Botschaften hatten, wiesen ihnen den Weg zum himmlischen Heiligtum. Viele sahen die vollkommene Kette der Wahrheit in den Engelsbotschaften, nahmen sie freudig in ihrer Reihenfolge an und folgten Jesus im Glauben in das himmlische Heiligtum. Diese Botschaften wurden mir als ein Anker für Gottes Volk dargestellt. Die, die sie verstehen und annehmen, werden bewahrt, dass sie nicht von den vielen Täuschungen Satans davongerissen werden. Nach der großen Enttäuschung von 1844 waren Satan und seine Engel eifrig damit beschäftigt, Schlingen zu legen, um den Glauben der Gemeinde ins Wanken zu bringen. Sie beeinflussten die Gedanken von Personen, die eine Erfahrung mit den Botschaften und einen Anschein von Demut hatten. Manche verwiesen bezüglich der Erfüllung der ersten und zweiten Botschaft auf die Zukunft, während andere weit in die Vergangenheit zurückverwiesen und erklärten, dass sie schon dort erfüllt worden seien. Diese gewannen Einfluss auf die Gedanken der Unerfahrenen und brachten ihren Glauben ins Wanken. Manche durchforschten die Bibel, um ein eigenes Glaubensgebäude aufzurichten, unabhängig von der Gemeinde. Satan frohlockte über all dies, denn er wusste, dass er solche, die den Anker losließen, durch verschiedene Irrtümer beeinflussen und sie mit allerlei Wind der Lehre umtreiben könnte. Viele, die in der ersten und zweiten Botschaft eine führende Stellung eingenommen hatten, verleugneten nun die Botschaften. Es entstand eine Spaltung und Verwirrung in der ganzen Gemeinde. Meine Aufmerksamkeit wurde dann auf William Miller gelenkt. Er blickte verwirrt drein und war von Besorgnis und Schmerz für sein Volk niedergebeugt. Die Schar, die sich 1844 in Liebe zusammengeschlossen hatte, verlor ihre Liebe. Sie waren gegeneinander und fielen in einen kalten Zustand, zurück in ihr altes Leben. Als Miller dies sah, zehrte der Kummer seine Kraft auf. Ich sah, dass führende Männer ihn beobachteten und fürchteten, dass er die dritte Engelsbotschaft und die Gebote Gottes annehmen könnte. Als er sich dem Licht vom Himmel zuneigen wollte, legten diese Männer verschiedene Pläne, um seine Gedanken davon abzuwenden. Menschlicher Einfluss wurde ausgeübt, um ihn in Finsternis zu halten und seinen Einfluss denen zu sichern, die der Wahrheit widerstanden. Schließlich erhob William Miller seine Stimme gegen das Licht vom Himmel. Er machte den Fehler, die Botschaft nicht anzunehmen, die seine Enttäuschung vollständig erklärt und ein herrliches Licht auf die Vergangenheit geworfen hätte. Die Botschaft hätte seine erschöpften Kräfte wieder belebt, seine Hoffnungen erleuchtet und ihn dazu geführt, Gott zu verherrlichen. Er stützte sich auf menschliche Weisheit statt auf göttliche, aber von schwerer Arbeit im Werk seines Meisters und vom Alter gebrochen, war er nicht so verantwortlich wie jene, die ihn von der Wahrheit abhielten. Sie sind verantwortlich. Die Sünde ruht auf ihnen. Wenn William Miller das Licht der dritten Botschaft gesehen hätte, so wären ihm viele Dinge, die ihm dunkel und geheimnisvoll erschienen, klar geworden. Aber seine Brüder bezeugten solch tiefe Liebe und solches Interesse für ihn, dass er dachte, er könnte sich nicht von ihnen losreißen. Sein Herz wollte sich der Wahrheit zuneigen. Aber dann schaute er auf seine Brüder und die widerstanden ihr. konnte er sich von denen trennen, die bei der Verkündigung des Kommens Jesu Schulter an Schulter mit ihm gestanden hatten? Er dachte, dass sie ihn sicherlich nicht irreführen würden. Gott duldete, dass er unter die Macht Satans, unter die Herrschaft des Todes kam, und verbarg ihn im Grab vor denen, die ihn beständig von der Wahrheit abwenden wollten. Mose machte einen Fehler, als er im Begriff war, das verheißene Land zu betreten. Ich sah, dass William Miller ebenso einen Fehler machte, als er nahe daran war, das himmlische Kanaan zu betreten, indem er zuließ, dass sich sein Einfluss gegen die Wahrheit auswirkte. Andere führten ihn diesen Weg, andere müssen Rechenschaft dafür ablegen. Aber Engel bewachen den kostbaren Staub dieses Knechtes Gottes. Er wird beim Schall der letzten Posaune hervorkommen.